Der letzte Spieltag der Premier League liegt hinter uns, ebenso wie die Host Nation Qualifier für European Tour Event Nummer 8 und 9.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Herzlich willkommen zurück zu Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, wo auch immer. Und einen ganz besonderen Dank an alle Leute, die uns bereits eine positive Bewertung in Form von 5 Sternen dagelassen haben. Und einen großen Dank an alle Leute, die uns auch auf Patreon unterstützen. Da könnt ihr nämlich die Freitagsfolge in dieser Woche noch nicht hören, aber in jeder anderen regulären Woche. Und uns zuhören, das heißt nicht nur mir, sondern auch Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Ja, hallo Micha, ich freue mich auch jetzt in dieser Woche wieder dabei zu sein und ja, du hast es gesagt, am Freitag haben wir etwas Besonderes geplant, denn wir werden uns Freitag früh wie möglich, würde ich sagen, kurz nach Mitternacht wird es wahrscheinlich werden, nach Abschluss der Premier League oder kurz vor Mitternacht werden wir uns zusammenschalten und den Premier League Playoff-Abend besprechen und analysieren. Deshalb gibt es ausnahmsweise mittwochs noch keine Folge bei Patreon für unsere Supporter zur Verfügung.
Diese Woche ganz im Rahmen der Premier League und wer von Darts nicht genug bekommen kann, der kann gerne mal in die Shownotes schauen. Dort findet ihr den Link zu dem Sport1 Darts Newsletter. Jetzt sprechen wir aber erstmal über die Quali für European Tour Event Nummer 8 und 9. Das waren Leverkusen und Hildesheim. Bevor wir dann in den richtigen Deep Dive zur Premier League gehen, denn da gibt es heute ein paar fundamentalistische Ideen von uns, wie die Premier League verändert werden könnte, bevor es dann am Freitag die große Analyse gibt. Jetzt aber die Qualifikation für European Tour Event Nummer 8 und 9, die stattgefunden haben in Hildesheim.
Genau, in Hildesheim für Hildesheim und Leverkusen. Erstmal gab es bei dem Qualifier für Leverkusen 4 Spieler, die sich durchgesetzt haben, die wir alle auch von der European Tour kennen, nämlich Nico Kurz, den kennen wir auch von ganz anderen Turnieren, nämlich Nico Blum, der feiert sein Comeback, nachdem er zuletzt vor 7 Jahren qualifiziert gewesen ist auf der European Tour. Kevin Troppmann, den haben wir zuletzt gesehen, sehr stark gesehen gegen Rian van Veen und Jan Dückers, der hat gegen Martin Schindler bei dem Turnier, was Martin Schindler gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere, ja in der ersten Runde gegen Martin gespielt und sein Debüt gegeben. Also für ihn auch die zweite Qualifikation in diesem Jahr. Alles alte Bekannte.
Ja, haben sich alle 4 qualifiziert für die kultige Ostermann Arena in Leverkusen. Leverkusen und Hildesheim, 2 schöne Austragungsorte, war ich im letzten Jahr bei beiden European Tour Events vor Ort. Mit ganz kleinem Blick von mir, Marvin Koch, leider im vorletzten Spiel um die Bühne ärgerlich gescheitert, um es mal so zu sagen. Gehen wir kurz einmal die finalen Ergebnisse durch. Nico Kurz setzt sich durch mit 6:3 gegen Dragutin Horvat, der an dieser Stelle noch auf seine erste European Tour Quali für dieses Jahr warten musste. Das sollte sich später ändern. Nico Blum gewinnt im Decider 6:5 gegen Jared Becker. Du hast es gesagt, Comeback nach 7 Jahren, zuletzt 2017, jetzt ein drittes Mal auf der European Tour dabei. Kevin Troppmann mit 6:2 gewinnt er gegen Marcel Erber und Jan Dückers gewinnt mit 6:4 gegen Dominik Grüllich, der weiterhin auf sein European Tour Debüt warten muss. Und damit können wir dann auch schon zum Qualifier für European Tour Event Nummer 9 in Hildesheim springen.
Und da gelingt dann eben Brazzo Dragutin Horvat endlich die Qualifikation. Es war ja der letzte Schuss für alle Deutschen, die keine Tourcard haben, denn nach Hildesheim gibt es kein weiteres Turnier in Deutschland auf der European Tour in diesem Jahr. Dragutin Horvat hat es also im letzten Versuch geschafft. Er gewinnt gegen Wladimir Kovalev mit 6:3 im entscheidenden Spiel. Dann haben wir dabei Nico Springer, der gewinnt gegen Luca Pfaff mit 6:1. Wir haben Matthias Ehlers, auch zum wiederholten Male jetzt am Start, gewinnt gegen Mo Hilger mit 6:3 im entscheidenden Spiel und jetzt ein ganz spannender Name, Max Hopp, endlich mal wieder auf der European Tour am Start, endlich mal wieder auf der Bühne im Einsatz. Er gewinnt gegen Oliver Müller mit 6:5 und dementsprechend kann er an dem Wochenende auf keinen Fall irgendwo Experte sein und das wird ihm sehr recht sein. Also freut mich sehr für ihn, dass er endlich mal wieder zurück ist.
Ja, bei Dragutin und Max, da habe ich mich wirklich sehr gefreut, weil die beiden gehören da auch einfach hin. Also ich sag mal, Dragutin dieses Jahr noch keine Quali geschafft, jetzt die erste. Bei seinem Niveau war das eigentlich schon eine kleine Schande, aber jetzt konnte er das Jahr doch noch positiv abschließen hinsichtlich der European Tour, sage ich jetzt mal. Und Max Hopp, da freue ich mich natürlich auch einfach, ihn wieder auf der Bühne zu sehen. Und ich glaube, dass ihm das persönlich auch wirklich viel bedeutet. Und ich muss sagen, gerade hier mit Dragutin, mit Max, mit Nico, das ist vielleicht das stärkste Host Nation Qualifier-Feld, was wir in diesem Jahr haben und könnte somit ein bisschen ja die Viererkonstellation aus Sindelfingen, was ich bislang als stärkstes Feld eingeordnet hatte, ablösen.
Ja, das Ding ist, man hat hier natürlich auf dem Papier das stärkste Quartett, aber wir alle wissen, dass es mal ganz anders laufen kann, dass Sindelfingen vor allen Dingen uns alle sehr, sehr überrascht hat, wie die Host Nation Qualifier da agiert haben. Also dementsprechend müssen wir es mal abwarten, aber in der Theorie hat das ordentlich Potenzial und gerade Nico Springer ist auch ein Spieler, der auf der Bühne sicherlich noch ein bisschen Nachholbedarf hat. So viele Spiele hat er da noch nicht absolviert, aber das kann er auch. Vielleicht ist das ja mal einer für einen kleinen Run. Siehe Franz Rötsch, der es übrigens jetzt kein einziges Mal ins Feld geschafft hat bei diesen beiden Qualifiern. Wir hatten ja letzte Woche mit ihm gesprochen. Also das ist alles andere als ein Selbstläufer, selbst für einen Spieler, der eigentlich eine gute Form haben müsste.
Ja, und du hast Franz gerade angesprochen. Franz hat ja auch so das erste European Tour Event gebraucht, um ein bisschen reinzukommen. Da lief es doch noch nicht so gut und hat dann bewiesen, dass es besser geht. Vielleicht ist das bei Nico ja in diesem Jahr jetzt nochmal genau der gleiche Fall und kann dann da in Hildesheim nochmal zeigen, wo der Hammer hängt. Dann würde ich sagen, Haken dahinter und wir drehen früh in dieser Folge bereits den Globus und wir schauen nach Penang, nach Malaysia, denn dort haben die Asian Tour Events Nummer 10 bis 12 stattgefunden.
Und Event Nummer 10 gewinnt ein alter Bekannter und zwar Lawrence Illigan mit 5:2 im Finale gegen Alexis Toilo. Toilo ist der Mann, der die Asian Tour Order of Merit klar anführt und auch nach diesem Wochenende klar anführen wird weiterhin. Illigan im Achtelfinale überragend gewesen gegen Yoshihisa Baba, den kennen wir vom World Cup, den Japaner. Da spielt Illigan 109er Average, aber natürlich Best of Seven, extrem kurze Distanz, müssen wir auch alles mit Vorsicht bewerten. Event Nummer 11 gewinnt dann übrigens Toilo im Finale, ebenfalls ein rein philippinisches Finale gegen Paulo Nebrida 5:2 und Event Nummer 12 geht dann nach Japan. Ryosei Azumeto gewinnt im Finale gegen Reinaldo Rivera 5:0. Rivera kennen wir auch, das ist der Mann mit dem Stift von der letzten Weltmeisterschaft.
Und noch ganz interessant drumherum, jetzt nicht von den reinen Siegern, nee, da jetzt ein bisschen abgesehen, bei den drei Turnieren kamen 6 der 122 Starter aus Brunei. Also eine neue Nation macht sich bereit für den World Cup irgendwann mal in der Zukunft. Und als ich mal so ein bisschen auf Dart Connect durchgeschaut habe, durch die Namen von den Männern aus Brunei, da weiß ich nicht mal, ob die Namen so unbedingt bei Sky Sports auf das Scoreboard passen, weil die waren alles andere als kurz.
Ja, absolut. Und du sprichst Brunei an und machst den Bezug zum World Cup auf. Ich würde sagen, das ist die perfekte Überleitung, um jetzt auch direkt über die World Cup-Qualifikation zu sprechen. Wir haben das ja sehr gutiert, dass es in Asien einen offenen Qualifier gibt. Klar, ein paar Nationen haben ihre Startplätze schon vorab sicher gehabt. Dazu gehören die Philippinen mit Christian Perez als Tourkartenbesitzer. Sein Nebenmann wird Alexis Toilo sein. Dazu gehört Japan, wo Goto und Azumeto sich die Startplätze jetzt final gesichert haben über die Asian Tour Order of Merit. Das gleiche gilt für Hongkong mit Manlok Leung und Li Lok Ying. Und dann haben wir zwei weitere Nationen. China war schon längere Zeit qualifiziert mit den Premier League-Finalisten Chao Chen Tsong und Liu Chenggan. Und natürlich Bahrain darf nicht fehlen beim World Cup in Frankfurt. Und da gab es allerdings einen offenen Qualifier. Den haben gewonnen am Ende Basim Mahmoud. Das ist jetzt seine zweite Teilnahme in Folge, genau, das war der Mann, der auch kompetitiv unterwegs war, der mit Abdul Nasser Yusuf jetzt nicht den allerstärksten Nebenmann hatte. Ich würde sagen, das sieht in diesem Jahr besser aus. Mitte 60 gespielt im Qualifier hat ein Mann namens Duda Durra. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Der Mann folgt mir jetzt plötzlich bei Twitter rein. Er teilt alles, was irgendwie in Zusammenhang mit dem World Cup mit Bahrain und Darts steht. Ich feiere ihn schon jetzt und ich freue mich, ihn zu treffen in Frankfurt.
Das war ja ein Wahnsinns-Take gerade von dir, was du hier für Zungenbrecher abgewickelt hast. Also war nicht einfach, hast du sehr gut gemacht. Und ja, ich freue mich auf die Qualifikanten. Also gerade aus Asien kommt unfassbar Potenzial immer wieder rüber. Auch wirklich großes Potenzial für Überraschungen und Upsets beim World Cup. Also gerade wenn man so schaut, ne, hier Philippinen, Japan, China, Hongkong, Bahrain jetzt mal ein bisschen in Klammern, aber da ist wirklich auch Potenzial da, eventuell mal eine größere Nationen sehr zu gefährden. Also bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Und wenn der Mann dir beim World Cup von Bahrain aus folgt bei Twitter, dann ja, sollte da doch mal vielleicht was drinne sein hinsichtlich Interviews, was auch immer, vor Ort. Also das wird eine spannende Kiste.
Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich freue mich auch darauf, wenn wer auch immer Caller sein wird, die folgenden Namen auch zum Besten geben muss. Denn lass uns jetzt konkret sprechen über die drei Nationen, die sich bei diesem offenen Qualifikationsturnier, wie eben angerissen, durchgesetzt haben. Da haben wir einmal zwei Namen, die bekannt sind, Paul Lim und Harris Lim. Singapur ist erneut dabei. Singapur darf nicht fehlen beim World Cup. Ich glaube, das einzige Mal, dass die gefehlt haben, war wirklich Corona-bedingt in einem Jahr. Ne? Dementsprechend Singapur, eine Mannschaft, ein Dauerbrenner beim World Cup of Darts, hat sich durchgesetzt, genauso wie erstmals in der Geschichte Taiwan mit Pupo Teng Lie und An Cheng Lu. Das ist ein recht junges Team, soweit ich weiß. Taiwan setzt sich zum ersten Mal durch. Malaysia nicht zum ersten Mal dabei. Die hatten mal eine Nominierung bekommen. 2014 müsste das gewesen sein. Jetzt nach 10 Jahren Abstinenz werden sie wieder dabei sein. In folgender Besetzung: Mot Nasir Bin Yantan und Sieg Wang Wong. Also das sind die drei Nationen, die sich durchgesetzt haben. 9 Mannschaften haben teilgenommen bei diesem Qualifikationsturnier. Es gab 2 Gruppen, eine 5er, eine 4er Gruppe. In Gruppe A haben sich Thailand und Taiwan durchgesetzt mit je 3 Siegen. Mongolei, Brunei und die Vereinigten Arabischen Emirate sind ausgeschieden. In Gruppe B weitergekommen, in der 4er Gruppe Malaysia und Singapur, Südkorea und Indien raus. Und dann gab es 2 Halbfinals. Und da ist dann Thailand als Gruppensieger an Singapur gescheitert. Und Malaysia hat gegen Taiwan verloren, trotz klarer Führung, sodass Taiwan und Singapur durch waren. Und dann gab es dieses Spiel um Platz 3 zwischen Malaysia und Thailand. Und das war eine ganz klare Kiste, sehr klar zugunsten von Malaysia. Die 5-0 Gewinn, also für Thailand extrem bitter gelaufen, als Gruppensieger am Ende die Mannschaft gewesen, die hier rausgefallen ist.
Dann lass uns jetzt an dieser Stelle den Globus nochmal ein bisschen weiter drehen. Und zwar geht es nach Brownsburg in Indiana. Dort haben die CDC-Tour Events 1 und 2 stattgefunden. Gewonnen wurde das erste Event von Leonard Gates mit 7-3 gegen Duff Böhm. Beide spielen am Ende 102 Punkte im Schnitt. Also da ein sehr hochklassiges Spiel. Und das Event Nummer 2 gewonnen von David Cameron, gewinnt mit 7-5 gegen Jeff Smith auf der CDC-Tour.
Und die amerikanischen und kanadischen Spieler hatten auch noch ein weiteres wichtiges Event, denn es gab eine Qualifikation für das US Darts Masters im Madison Square Garden, was ja am 31. Mai und 1. Juni stattfinden wird, also ein World Series Event. Vorab qualifiziert waren natürlich die Tourkartenbesitzer Danny Lobby, Jules Van Dongen und Matt Campbell, sowie Stoey Bunce als Continental Cup Champion, sowie Alex Spellman als Cross-Border Challenge Sieger. Also 5 Plätze waren besetzt, 3 weitere waren offen und die haben sich gesichert. David Cameron, also für ihn wirklich ein super Wochenende. Der Auftakterfolg bei Event Nummer 2 in Brownsburg und die Qualifikation für die World Series. Dazu Jeff Smith hat die Tourkarte verloren, werden wir dann jetzt aber mal wieder im TV sehen. Und ein mir unbekannter Mann aus Amerika, Adam Cevada.
Ja, und Jeff Smith, der wird ja richtig gute Erinnerungen haben an das US Darts Masters. Also stand, glaube ich, im letzten Jahr im Finale, hat da, ja, gefühlt das beste Wochenende seit Jahren gespielt, muss man sagen. Also schon interessante Kiste. Ansonsten haben wir natürlich von der PDC die 8 Premier League-Akteure mit dabei. Spannende Abwechslung zur Premier League, die jetzt ja bald aufhört. Und das sollte die Überleitung sein. Wir schauen nach Sheffield, wir springen wieder zurück nach Europa. Und dort war es Woche 16, die Gruppenphase, die Spielphase der Premier League ist jetzt durch, die Playoffs stehen an. Lass uns auf den letzten Abend schauen. Im ersten Viertelfinale ist es Luke Littler, der sich mit 6-4 gegen Peter Wright durchgesetzt hat, sichert sich mit diesem Sieg Platz 1. Es sah lange Zeit nicht unbedingt danach aus, dass Luke Littler die Nummer 1 der Premier League sein wird am Ende der Saison. Mit einem richtig starken Endspurt schafft er das über die letzten Wochen sehr konstant. Und das Highlight war natürlich die 120 Punkte à la José de Sousa, die er checkt über Stops. Die Darts super nah beieinander. Also das war nicht verteilt über das ganze Feld, sondern gefühlt wäre es beim E-Dart gewesen auf ein Loch.
Also er hätte noch 9 weitere Pfeile da ins Doppel-20-Segment werfen können. Das war wirklich ein absoluter Showstealer. Und Peter Wrights Reaktion fand ich auch ganz lustig. Hat das so ein bisschen, war ja, glaube ich, gerade an seiner Flasche, hat ein bisschen Wasser getrunken und dann ist ihm fast das Wasser wieder hochgekommen, so wirkte es. Also war ein witziger Moment für Littler. Natürlich wichtig, um diese 2 entscheidenden Punkte nochmal einzufahren. Hätte es rückblickend gar nicht mehr gebraucht, weil Humphreys den Abend jetzt auch nicht gewonnen hat. Aber dazu gleich mehr. Kommen wir jetzt erstmal zum letztlich einzig so richtig wichtigen Spiel des Abends. Es war das Duell um den 4. und letzten Startplatz bei den Playoffs zwischen Nathan Aspinall und Michael Smith. In der Vorwoche hatte Smith gewonnen. Auch jetzt gewinnt Smith. Und die Schlüsselszene ganz klar, der Check 132 über Bull Doppel 16 zum Break zum 5-3. Es war die entscheidende Szene in der Partie und Nathan Aspinall hat sich davon nicht mehr erholen können. Am Ende wirklich ein sehr, sehr ergriffener Michael Smith, der den Tränen nah war und sagte, er sei fast ergriffener als nach seinem WM-Titel, fand ich ein bisschen drüber, wenn ich ehrlich bin. Also weiß ich jetzt nicht, ne, ob das jetzt so die ganz normale Reaktion war. Aber gut, so ist sie gewesen und Michael Smith hat es sich am Ende verdient.
Naja, ich meine, er hat die Premier League ja noch nicht gewonnen, sondern ist jetzt einzig und allein als Viertplatzierter in die Playoffs geschafft. Da ist der WM-Titel schon mal ein bisschen was anderes. Aber gut, jeder so, wie er es selber einordnet. Du hast es gesagt, Michael Smith, die 132 Punkte, davor noch die 136 Punkte, also hatte da eine gute Phase. Wir lagen beide daneben, haben beide Nathan Aspinall vorne gesehen gehabt, aber Michael Smith hat das hier wirklich auch vom Kopf her wirklich, ja, richtig stark gemacht. Dann das dritte Viertelfinale, dort ist es Luke Humphries, der sich mit 6-4 gegen Gervin Price durchsetzt. Gervin Price teilt danach mal wieder in bester Manier bei Instagram mit, dass er froh ist, dass die Premier League jetzt endlich vorbei ist und so weiter. Weiß ich nicht, ob das sein muss und auch ob die PDC das so unfassbar gerne sieht, aber er ist halt, was das angeht, wieder super ehrlich und man weiß halt, was man bekommt und das ist, ja, dass er halt wirklich seine Meinung mitteilt.
Ja, ich sag mal so, das ist wenigstens einer, der auch so ein bisschen das teilt, was ja viele Fans nervt, dass es irgendwann so unglaublich wiederholend wird und für Gervin Price natürlich auch wiederholend, nicht nur in Form seiner Gegner, sondern auch natürlich in den Ergebnissen, weil da war am Ende ja wirklich gar nichts mehr. Also es sind jetzt lauter Niederlagen und am Ende ist er abgeschlagener Vorletzter. Also wir reden viel über Peter Wright, aber Gervin Price ist ja fast ähnlich weit weg. Also viel mehr Spiele hat der Mann auch nicht gewonnen. Und in 16 Wochen nicht ein einziges Turnier zu gewinnen als Gervin Price, als ehemaliger Weltmeister, ist schon eine sehr schwache Bilanz.
Aber er hat deutlich besser gespielt. Also wenn man sich halt mal den Average und so anschaut, dann sieht das bei Gervin Price deutlich besser aus als bei Peter Wright. Naja, ich denke mal, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Gervin Price in der Premier League sehen und er wird das sicherlich irgendwann in der Zukunft auch nochmal richtigstellen. Im vierten Viertelfinale war es dann Michael van Gerwen, der mit 6-4 gegen Rob Cross gewinnt. Cross 4-1 vorne. Auch wenn van Gerwen in dem Moment, ich habe mal ein bisschen bei Flashscore reingeschaut, das weiß ich noch, der deutlich bessere Spieler war, also stand da wirklich gut da. Dann dreht Michael van Gerwen das Spiel und sichert sich dadurch den dritten Platz. Und dann, zu dem Zeitpunkt, war dann auch wirklich alles entschieden in der Premier League.
Ja, was für ein Quatsch, fragt man sich, ne? Also das ist ja wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie es nicht gehen sollte. Also every match matters, hieß es mal, als das Ganze eingeführt wurde vor etwas über einem Jahr. Und hier ist das Gegenteil der Fall gewesen. Immerhin kann man sich noch ja so ein bisschen Spannung herbeireden an diesem Abend, weil man genau die Halbfinals bekommen hatte, wie wir sie dann eine Woche später, also jetzt in dieser Woche, im Rahmen der Playoffs in London sehen werden. Das fand ich schon durchaus kurios. Exakt auch die gleiche Reihenfolge. Luke Littler gegen Michael Smith, Luke Humphries gegen Michael van Gerwen. Die Sieger heißen Smith, der 6-5 gegen Littler gewinnt nach Rückstand und Humphries, der van Gerwen mit 6-3 bezwingt. Ja, und im Finale war es dann ein 6-3 von Michael Smith gegen Luke Humphries. Auch da nach Rückstand, wenn ich mich richtig erinnere. Also ist da wirklich in beiden Partien nach einem Rückstand gut zurückgekommen. Ja, und jetzt frage ich mich, ob das Ganze eine Blaupause sein kann für die Playoffs. Also Michael Smith geht ja da nominell als Außenseiter rein, aber ja, holt sich zumindest zum richtigen Zeitpunkt hier sehr viel Selbstvertrauen. Und dann können wir jetzt über die Abschlusstabelle sprechen. Müssen wir jetzt vielleicht nochmal auch mit Blick auf die Punkte, auf die Tagessiege ein bisschen näher analysieren. Fakt ist, Luke Littler, überragend, du hast es gesagt, zur Hälfte lag er kurzzeitig einmal nach einer Woche auf Platz 5 und hat sich dann mit einer überragenden Rückrunde hier in die Führung gesetzt, mit 40 Punkten am Ende.
Ja, 40 Punkte sind stark. 4 Tagessiege hat er dabei, genauso wie Luke Humphries und Michael van Gerwen auch. Aber der große Unterschied zum Beispiel zwischen Littlers 40 Punkten und van Gerwens 29 Punkten liegt darin, dass Littler nur 3-mal im Viertelfinale in seiner Auftaktpartie rausgeht. Michael van Gerwen ganze 8-mal. Das ist die Hälfte der Premier League-Spielzeit. Das ist auch was, wie wir es von einem Michael van Gerwen eigentlich nicht so kennen. Also Littler relativ klar auf der 1, 4 Punkte vor Luke Humphries. Der steht hier mit 36 Punkten da, finde ich, für einen Weltmeister auch wirklich eine sehr gute und solide Premier League-Saison gespielt. Dann Michael van Gerwen bei 29 Punkten, punktgleich mit Michael Smith. Der hat sich 2 Tagessiege sichern können und 3 Spieltage vor Schluss war er noch 5 Punkte hinter Aspinall. Also hat sich da super rangekämpft. Das war die obere Tabellenhälfte und jetzt kommt die untere.
Und die wird angeführt von Nathan Aspinall, extrem bitter gelaufen für ihn, genau wie Michael Smith 2 Tagessiege geholt. Aber Der Trend eben ging in die entgegengesetzte Richtung. Dreimal in Serie an den Spieltagen 14, 15, 16 im Viertelfinale Schluss gewesen. Also drei Nullerrunden, drei Fahrkarten geschossen und dementsprechend musste er noch den Bully Boy an sich vorbeilassen. Wir hatten jetzt zwar den falschen Call bezogen auf den 16. Spieltag, aber so vor drei Wochen haben wir genau dieses Szenario mal aufgemacht, dass eben durch die Konstellation am 15. Spieltag im Viertelfinale Smith gegen Espinel, dass da schon noch die Gefahr bestand, dass Espinel rausfallen würde. Und das ist jetzt der Fall für ihn natürlich wirklich am Ende ein sehr, sehr bitterer und falscher Trend. Rob Cross, der am Ende wirklich mit 8 Viertelfinals aus den letzten 10 Abenden rausgeht und da auch nicht mehr viel zu bestellen hatte. Es sind 17 Punkte in der Endbilanz. Das sah zwischenzeitlich deutlich besser aus. Gerade zur Hälfte hatte man vielleicht auch noch das Gefühl, dass da noch was gehen könnte, weil er gerade so in der Hinrunde doch einige Punkte hat hamstern können. Am Ende ging da aber wenig. Genauso bei Gervin Price. Es sind 11-mal das Aus im Viertelfinale gewesen, nur 2 Finals. Der erreicht 0 Tagessiege. Genauso wie Peter Wright, der allerdings natürlich vom Standard her deutlich niedriger war und hier nichts zu bestellen hatte. Er gewinnt insgesamt nur 2 Spiele. Einmal gegen Gervin Price, einmal gegen Rob Cross. 16 Niederlagen, 4 Punkte in der Endbilanz. Ja. Er war der Punktelieferant des SV Darmstadt 98 der Premier League 2024.
Ja, es war wirklich ein bisschen enttäuschend. Also ich bin jemand, der die Premier League-Nominierung von Peter Wright damals noch gerechtfertigt hat. Oder ich kann die Entscheidung auch jetzt noch von der PDC verstehen, weil da geht es nicht nur darum, das beste Niveau zu garantieren, sondern eben auch die Tickets zu verkaufen, die beste Show zu bieten. Aber rein spielerisch war das schon eine ganz schwierige Kiste, wenn man hier nach 16 Spieltagen bei 4 Punkten steht. Also das war alles andere als gut. Dann werfen wir jetzt einen Blick auf die Playoffs, die für die Zuhörer morgen stattfinden. Und dann übermorgen gibt es nämlich schön die Analyse zu den Playoffs. Aber jetzt erstmal in der Ausschau. Im ersten Halbfinale Luke Littler gegen Michael Smith gespielt wird. Best of 19 Anwurf haben wird Luke Littler. Und dann im zweiten Halbfinale spielt Luke Humphries gegen Michael van Gerwen. Was sagst du zu diesen beiden Halbfinals, Kevin? Was ist deine Prognose? Wie werden die Spiele verlaufen und wer wird sich am Ende durchsetzen?
Also ich bin extrem gespannt, vor allen Dingen auf Halbfinale Nummer 1, weil Michael Smith jetzt mit dieser guten Form reinkommt und Littler jetzt eine Phase hat aktuell, wo er relativ viele Spiele für seine Verhältnisse absolviert hat, die jetzt nicht so richtig gut liefen, wo dann auch mal ein paar Minuten dabei gewesen sind, gerade auch auf der European Tour, die einfach schlecht waren. Von daher, vielleicht kann Michael Smith auch mit seiner Erfahrung bei diesen entscheidenden Duellen, bei entscheidenden Spielen hier tatsächlich für eine kleine Überraschung sorgen. Die wäre es einfach, wenn man auf die Tabelle der Premier League schaut. Und trotzdem, meine Tendenz geht irgendwie dahin, dass Littler jetzt in diesem Spiel, dass er da wieder alle Sinne beisammen hat und dass er die Partie am Ende knapp zieht über seine Scoring-Power. In Halbfinale Nummer 2, muss ich sagen, bin ich relativ klar bei Luke Humphries. Also für mich ist tatsächlich Michael van Gerwen derjenige Spieler, den ich am wenigsten diesen Premier League-Titel zutraue. Und das ist eine Aussage, die hätte man vielleicht vor einigen Jahren noch als mutig attestieren können. Mittlerweile ist es aber eigentlich die logische Konsequenz einer sehr komischen Premier League-Saison, um es so zu formulieren, wo er irgendwie nur Hopp oder Top gespielt hat. Also vielleicht straft er uns allen Lügen und zieht am Ende komplett durch und gewinnt mal wieder diesen Abend. Denn wir wissen auch, Premier League, Playoffs, Michael van Gerwen, das ist eigentlich ein Perfect Fit. Aber irgendwie, ich traue es ihm nicht zu gegen diesen Luke Humphries.
Ja, also ich fange mal mit dem ersten Halbfinale an. Ich finde, das ist ein bisschen einfacher zu behandeln. Ich sehe da Luke Littler schon vorne gegen Michael Smith. Ich glaube, Luke Littler wird auch jetzt einfach sehr motiviert sein, geht mit dem Rückenwind da rein, hat auch nicht ganz diesen European Tour Stress gehabt, den manche andere der Spieler in den Playoffs gehabt haben. Und ich glaube, dass er einfach heiß da drauf ist, seinen ersten Major-Titel zu gewinnen, auf den er ja immer noch wartet, müsste jetzt sein viertes Major-Turnier sein, wo er sich einen Titel sichern könnte. Deswegen, ich sehe da Luke Littler schon vorne. Ich glaube jetzt nicht, dass es das 110er-Average-Feuerwerk werden wird, aber am Ende so ein 10-7, 10-6 könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Man muss aber wirklich dazu sagen, alle vier Jungs können richtig Dart spielen und am Ende wird es auch die Tagesform sein, die da ein bisschen drüber entscheidet, weil sie eben auch alle relativ eng beieinander sind. Zweites Halbfinale, Luke Humphries gegen Michael van Gerwen. Ich habe vor der Premier League-Saison gesagt, dass ich glaube, dass Michael van Gerwen die Premier League gewinnen wird, weil er es eigentlich fast immer in die Playoffs schafft und es dann egal ist, wie er vorher gespielt hat, was auch immer. Am Ende erleben wir ihn in den Playoffs wie im letzten Jahr, was waren es, irgendwie 104 und 106, die er da gespielt hat. Und das traue ich einem Michael van Gerwen eigentlich auch zu. Aber, und da kommt jetzt mein Aber, ich weiß nicht, ob es in dem Halbfinale gegen Luke Humphries reichen wird, wenn er auf einmal 104 spielt. Weil das Szenario sehe ich nämlich auch. Ich sehe in diesem Jahr von den vier Spielern eigentlich Luke Humphries ganz vorne, muss ich sagen, der sich zuletzt auch ein bisschen auf der European Tour rausgenommen hat, der weiß, um was es jetzt geht, der mit seinem neuen Walk-on-Song und so weiter da jetzt nochmal ein bisschen Wind im Rücken hat. Deswegen, ich glaube, das wird ein hochklassiges Spiel, wo sich am Ende knapp Luke Humphries durchsetzen wird. Wir hatten 2023 das WM-Finale Michael gegen Michael, 2024 das WM-Finale Luke gegen Luke. Und haben jetzt ein mögliches Premier League-Finale aus Michael gegen Michael oder Luke gegen Luke. Und ich glaube, es wird Luke gegen Luke. Also die Wiederauflage des WM-Finals im Finale der Premier League.
Ja, auch das ist die Realität dieses Halbfinals. Es ist nicht nur die Wiederholung oder es besteht nicht nur aus denselben Halbfinalisten wie von Sheffield, sondern auch aus den letzten vier WM-Finalisten. Von daher, ja, das ist schon das bestmögliche Feld, was man haben kann, wenn man es mal so betrachtet. Jetzt haben wir beide auf ein Finale Luke gegen Luke getippt. Bist du denn dann eher bei demjenigen, der die bessere Bilanz der beiden im direkten Duell hat? Oder sagst du, in dem wirklich richtig wichtigen Spiel, da hat sich ja Luke Humphries durchgesetzt und du gehst mit ihm? Oder ist das eher das Problem, dass vielleicht derjenige, der das zweite Halbfinale spielt, einen kleinen Nachteil hat und vielleicht dann ja, so ein bisschen dieser Cooldown-Moment fehlt? Das ist ja ein Thema, was wir auch immer auf der European Tour das ein oder andere Mal besprochen haben in der Vergangenheit. Also auf wen gehst du? Luke Humphries oder Luke Littler?
Ich sage, der Cooldown wird nicht so entscheidend sein, sondern Cool Hand. Und ich sage, Luke Humphries wird es am Ende ziehen. Das ist einfach mein Tipp, auch wenn er den kleinen Nachteil hat, dass er das zweite Halbfinale spielen muss. Ich glaube, im wichtigen Moment wird er da sein. Und ich muss sagen, also ich traue Luke Littler vieles zu und es wäre für die Storyline und für den Wachstum der ganzen Szene und sowas natürlich auch schon gut, wenn Luke Littler die Premier League gewinnen würde, aber ich traue Luke Humphries einfach mehr zu, konstant über den gesamten Abend 105 zu spielen, als dass ich es Luke Littler zutraue. Also Luke Littler traue ich es eher zu, ein Spiel 110 und das andere 95 zu spielen. Und Luke Humphries traue ich es eher zu, beide Spiele 105 zu spielen. Wie gesagt, es würde mich aber auch nicht wundern, wenn es am Ende van Gerwen ist. Ich würde nicht mitgehen mit deinem Take, dass Michael van Gerwen für mich der größte Außenseiter ist, die Premier League hier zu gewinnen. Aber ich glaube, am Ende ist es Luke Humphries.
Ja, das wäre auch mein Ansatz gewesen, jetzt wo ich nochmal so drüber nachgedacht habe. Littler hat den Vorteil, das erste Halbfinale zu spielen. Ich glaube, das kann schon eine Rolle spielen, natürlich. Aber ich bin eher auch bei Humphries, weil Littlers Formkurve so ein ganz bisschen auf sehr hohem Niveau so ein ganz bisschen in die falsche Richtung läuft. Und dann wäre ich bei Humphries, der dann wirklich eine perfekte Woche haben könnte, wenn er nämlich gewinnt und ein paar Tage später am Wochenende Leeds United in Wembley gegen den FC Southampton in die Premier League aufsteigt. Ich glaube, dann wird Luke Humphries diese Woche nie mehr vergessen in seinem Leben.
Ja, also es bleibt spannend. Es wird auf jeden Fall ein Abend, der ein hohes Niveau verspricht. Und was auch noch für Luke Humphries sprechen könnte, wäre, dass Luke Littler vielleicht stimmungstechnisch nicht so gut in das Finale reingeht, nachdem er während des zweiten Halbfinals irgendwie ein paar FIFA-Packs geöffnet hat und dann nicht das gezogen hat, was er möchte. Nein, also schauen wir mal, was da kommen wird. Also der Abend verspricht auf jeden Fall eine gute Qualität. Es würde mich eigentlich fast wundern, wenn wir an diesem Abend schlechte Spiele sehen. Also wenn irgendwo die 8 vorne stehen würde, da würde ich eher drauf tippen, dass alle Spiele von allen Spielern mit einem dreistelligen Average gespielt werden, als dass wir einen einzigen Spieler in einem Spiel mit einem Average von unter 90 Punkten sehen. Lass uns jetzt nochmal so ein kleines Fazit ziehen zu der Liga-Phase. Wie hat dir ja diese Ligasaison der Premier League gefallen?
Also es war das zweite Mal mit diesem K.O.-Format und ich muss sagen, ich fand es diese Saison deutlich spannender. Es hat mehr Spaß gemacht. Was heißt spannender? Also ich will es so erklären, es hatte bessere Storylines durch die Nominierung von Luke Littler, durch das Debüt von Luke Humphries, der gleichzeitig ja von Anfang an einer der Top-Favoriten war, weil er als Weltmeister jetzt in die Premier League kam. Auch durch die Geschichte rund um Peter Wright, wo man nicht so richtig wusste, was man bekommen würde. Aber es wurde irgendwann dann trotzdem zäh. Also wenn die Littler-Story nicht gewesen wäre, wenn der in der Rückrunde nicht nochmal so aufgesattelt hätte und dann auch diese drei Abende in Folge gewinnt und das alles, dann wäre gerade diese Rückrunde mir irgendwann zu zäh geworden. Und an einigen Partien habe ich mich wirklich satt gesehen. Also gerade so ein Rob Cross, der dann irgendwie auch jede Woche das Gleiche liefert. Also das ist ja so ein Roboter irgendwie. Der spielt ja keine 110 oder macht irgendwelche Signature-Shots oder spielt auch keine 85. Der spielt immer so da mittendrin, verliert dann sehr viele Spiele. Also 8 der letzten 10 haben wir eben besprochen. Boah, also wie immer bei der Premier League wird es hinten raus einfach sehr, sehr zäh. Und das führt dann dazu, um die Kritik von eben nochmal zu erneuern, dass wir eigentlich sehr, sehr viele tote Matches hatten. Und dementsprechend würde ich sagen, an dem Konzept kann man rütteln, werden wir gleich mal ein bisschen machen. Ne? Aber ja, also wenn Littler nicht gewesen wäre und Humphries nicht so viel Spaß gemacht hätte beim Debüt, dann wäre ich, glaube ich, frühzeitig ausgestiegen.
Ja, also ich gehe da mit. Ich habe ja auch gesagt, also wer das schon ein bisschen länger verfolgt, die Premier League ist für mich persönlich eines der Major-Turniere, die in meiner subjektiven Wahrnehmung relativ weit unten angesiedelt sind, weil ich sie an sich etwas langweilig finde. Für jemanden, der sehr, sehr tief in der Szene drinne ist und jedes Players-Championship-Turnier verfolgt und so weiter. Jetzt muss ich sagen, und das habe ich hier im Podcast auch über die Wochen schon immer gesagt, dass ich die Premier League in diesem Jahr wesentlich interessanter fand, was insbesondere halt auch mit den Storylines um Luke Humphries, insbesondere Luke Littler und so weiter damit zusammenhing. Es hat so bis Woche 10, sag ich mal, richtig Spaß gemacht. Woche 11 bis 15, fand ich, wurde dann ein bisschen zäh und ja, immer ein bisschen schwierig. Jetzt der letzte Spieltag war natürlich mit der Storyline, aber auch einzig und allein mit der Storyline, dass der vierte Platz im direkten Duell ausgespielt wurde, interessant. Und ja, grundsätzlich kann man an diesem Konstrukt Premier League ein bisschen rütteln, das hast du gesagt, und das werden wir jetzt auch machen, denn wir haben uns beide intensiv Gedanken gemacht, wie man die Premier League überarbeiten könnte, und da kommt jetzt hier ein wirklich großer Block zur großen Premier League Renaissance. Und wer uns auf Spotify hört, der kann jetzt bei der Folge mal ein bisschen nach unten scrollen, denn da gibt es eine Abstimmung zwischen den Vorschlägen, zwischen dem Vorschlag von Kevin und dem Vorschlag von mir. Und da dürft ihr gerne mal abstimmen, welchen der beiden Vorschläge, die sich etwas ähneln, aber in manchen Punkten schon noch unterscheiden, welchen Vorschlag ihr besser findet. Und wir können euch sagen, der Vorschlag mit mehr Stimmen wird von uns dann einmal richtig schön ausformuliert und Dave Allen auf den Schreibtisch gelegt.
Genauso werden wir es machen. Also wir werden den Vorschlag, den Siegervorschlag bei der PDC einreichen. Und natürlich wissen wir, dass jetzt nicht per Fingerschnippen dann die Premier League verändert wird. Na, aber wir denken einfach, was sollen wir da jetzt hier so ins stille Kämmerlein hineinsenden? Dann können wir das auch einfach mal weitergeben und dann mal schauen, ob wir da irgendeine Reaktion finden. Ich bin dann auch vor allen Dingen gespannt auf all die Punkte, die daran dann nicht passen, weil da dann vielleicht auch, das ist ja auch dann der Gedanke dahinter, dass wir es dann auch wirklich einreichen, weil dann wir uns auch einfach erhoffen, dass da ein paar Gegenargumente kommen. Warum geht jetzt das nicht und warum ist das aber vielleicht eigentlich eine gute Idee? Kann man mal drüber nachdenken, aber was spricht alles dagegen? Das würde mich dann schon interessieren, denn natürlich, es liegt in der Natur der Sache, wir beide sind von unseren jeweiligen Vorschlägen sehr überzeugt. Willst du einfach anfangen, Micha, oder wie wollen wir es jetzt machen?
Mir ist das gleich. Entweder fange ich an oder wir nutzen das Prinzip Alter vor Schönheit, dann fängst du an, wie du möchtest.
Mir egal. Also dann lass uns doch sagen, wir machen hier einmal Schnick, Schnack, Schnuck über Kamera hier, ohne ja, Brunnen. Kamera. Und der Sieger darf anfangen.
Der Sieger fängt an.
Ja, okay, der Sieger gut, fängt an, genau.
Schnick, Schnack, Schnuck.
Oh, beide haben Stein hier. Okay. Wahnsinn.
Schnick, Schnack, Schnuck.
Beide haben
Papier.
So, jetzt komm. Schnick, Schnack, Schnuck. So, du Schere. Fängst an. Schere, okay. Schlägt Papier. Viel Spaß.
Gut, also, lehnt euch zurück, versucht mir zu folgen, wie es geht. Es wird jetzt ein bisschen umfangreicher, denn ich habe da schon ein paar Ideen, wie man die Premier League verändern könnte. In meinen Augen ein ganz großer Gewinn. Und der erste Punkt, der die Premier League am meisten verändert. Die Premier League wird von 8 auf 16 Spieler angehoben. Diese 16 Spieler setzen sich wie folgt zusammen. Die Top 8 der Welt sind fest mit dabei. Und außerdem werden 8 Wildcards von der PDC für mehr Internationalisierung vergeben. Man sieht immer wieder, dass die PDC in der Premier League mehr Internationalität haben möchte. Siehe 2023 die Nominierung von Dimitri Vandenberg. Häufig sind aber sehr viele UKler mit dabei, wegen des Niveaus, was sie spielen, wegen ihrer hohen Weltranglistenposition. Und dann kann man es nicht unbedingt rechtfertigen, wenn man manche Spieler, die ein bisschen weiter da hinten stehen, in die Premier League reinholt. Durch eine Ausweitung auf 16 Spieler wäre es dann allerdings möglich, Spieler wie ein Dimitri Vandenberg, ein Damon Hatter, ein Martin Schindler, ein Gary Anderson, ein Chris Doby oder auch ein Stephen Bunting in die Premier League zu holen, weil man da einfach mehr Möglichkeiten hat. Was bleibt gleich? Also, wir werden weiterhin die Premier League an 17 Wochen sehen, das heißt 16 Spieltage und ein Finals-Abend, und auch die Länge der Abende bleibt gleich, ist ein wichtiger Punkt, bevor ich gleich mit meiner detaillierten Beschreibung beginne. Dann muss die PDC eben nicht riesig umplanen mit den Austragungsorten, mit den Ansetzungen, mit der Länge der Abende bei den TV-Sendern und sowas, von daher realistischer umzusetzen, als wenn wir das ganze Konstrukt jetzt komplett über den Haufen schmeißen. So, jetzt die detaillierte Beschreibung meiner Idee. Die 16 Spieler werden in 2 Achtergruppen aufgeteilt bzw. gelost. Die Top 8 der Welt werden auf die 2 Gruppen schon mal verteilt, also Gruppe A, Gruppe B. In Gruppe A kommen die 1, die 4, die 5, der 8 der Welt und in Gruppe 2 die 2, die 3, die 6, die 7. Ich werde das nachher mal in einem konkreten Beispiel durchgehen. Und die 8 Wildcards, die von der PDC gepickt wurden, die werden auf die 2 Gruppen frei gelost. Die 2 Achtergruppen, Gruppe A und Gruppe B, spielen jede Woche abwechselnd in demselben Modus wie aktuell. Das heißt, wir haben Viertelfinale, Halbfinale, Finale in der gleichen Distanz und so weiter über insgesamt 10 Wochen. Das heißt, jede Achtergruppe, Gruppe A, Gruppe B, spielt jeweils 5 Spieltage über 10 Wochen. Dann ist quasi der erste Teil der Premier League bei mir abgeschlossen. Nach 10 Spieltagen ist die Judgment Night, finde ich einen wichtigen Punkt. Haben wir jetzt nicht und würden wir dann wieder haben, so wie damals. So, von diesen 8 Spielern in einer Gruppe, beispielsweise jetzt in Gruppe A, da werden sich die besten 2 direkt für die Playoffs am Ende qualifizieren und die schlechtesten 2 aus der Achtergruppe fallen raus. Da haben wir nämlich folgenden Vorteil. Man kann solche Leute wie in diesem Jahr ein Peter Wright nominieren und so weiter. Die sind in der Premier League mit dabei. Aber wir haben immer noch die Judgment Night, dass man die nicht, ich verzeih mir meine Ausdrucksweise, dass man die nicht 16 Wochen mit durchschlüren muss, auch wenn sie spielerisch nicht so viel beizutragen haben, sondern nach für sie 5 Spieltagen, insgesamt 10 gespielten Spieltagen, wäre die Premier League vorbei. Mit den übrigen 8 Spielern, also 4 Leute sind schon fix in den Playoffs, 4 Leute nicht mehr dabei, die übrigen 8 Spieler, die Plätze 3 bis 6 in den beiden jeweiligen Gruppen, wird eine neue Achtergruppe gebildet. Und in dieser Achtergruppe werden weitere 5 Abende gespielt, also Nacht 11 bis Nacht 15, das ist jetzt die zweite Phase der Premier League. Und nach diesen 5 Abenden ist der zweite Cut-Off. Und von diesen 8 Spielern setzen sich die besten 4 auch für die Playoffs durch. Somit ergibt sich für Nacht 16 ein Playoff-Abend mit 8 Spielern, wo im Format Best of 19 Legs gespielt werden würde. Wir haben die 4 Leute, die sich schon aus der ersten Ligaphase fix qualifiziert haben und 4 Leute, die sich über die zweite Ligaphase fix qualifiziert haben. Und die Sieger dieser Partien qualifizieren sich jeweils für die Finals Night in Woche 17. Und diese werden wie bisher ausgetragen und quasi die Woche 16 ist Viertelfinale quasi für die Finals Night, wo sich dann nochmal 4 Spieler durchsetzen. Das heißt, die ganzen Playoffs und Finals werden quasi ein bisschen ausgeweitet von 4 auf 8 Spielern. Was sind die Vorteile dabei? Wir haben eine deutlich größere Abwechslung in der Premier League durch mehr Spieler. Die Premier League bleibt interessant für Darts-Neulinge, weil wir die Stars immer wieder mit dabei haben. Aber man kann auch die richtigen Dart-Fans erreichen, die jedes European Tour und Players Championship Event schauen, weil eben mehr Abwechslung mit dabei ist. Dadurch, dass die Spieler erst einmal nur jede zweite Woche spielen müssen, sind sie weniger erschöpft und es wird weniger Absagen in meiner Theorie von den Topstars bei den European Tour Events geben, weil nicht eben ein Van Gerwen jede Woche Donnerstag spielen muss, sondern dann auch mal demnächst schon freitags, ansonsten ja immer samstags zu den European Tour Events hinreisen kann. Die Premier League kann super vermarktet werden in anderen Ländern durch einen Damon Hatter in Australien, einen Martin Schindler in Deutschland, einen Dimitri Vandenberg in Belgien. Dadurch kann man mit der Premier League nochmal neue Märkte erschließen. Durch die Judgment Night nach 10 Wochen kann man sicherstellen, dass man nicht die ganzen 16 Wochen einen extrem formschwachen Spieler wie beispielsweise Peter Wright mitschleift durch die Premier League, habe ich eben schon gesagt. Und die Premier League ist in meinen Augen mittlerweile nicht mehr davon abhängig, dass man jeden Abend einen Michael van Gerwen zeigen muss, weil sonst dann irgendwie keiner mehr einschaltet. Denn es gibt genug Spieler mit Reichweite, Präsenz, Stories, die man an so einem Abend vermarkten kann. Nächster Punkt, die PDC müsste, wie gesagt, nichts an den Austragungsorten und den TV-Rechten, der Länge der Abende und dem Format im Generellen ändern. Ist ein wichtiger Punkt bei der Umsetzbarkeit. Und generell hätte man einfach sehr viel verschiedene und spannende Paarungen. Jede einzelne Woche und jeder Tagessieg hätte deutlich größere Auswirkungen auf der Tabelle, weil wenn man nur 5 Abende quasi selber spielt bis zum Cut-Off, dann kann ein Tagessieg da wirklich alles verändern und einem einen Platz in der oberen Tabellenhälfte sichern. Auf die Preisgeldverteilung gehe ich mal jetzt nicht so ein, aber ich habe auch das alles einmal durchgerechnet, so dass man das auch mit einem Gesamtpreisgeld von 1 Million Pfund, wie es aktuell der Fall ist, gut realisieren könnte. Also da müsste die PDC jetzt auch nicht, wer weiß, wie an der Preisgeldschraube drehen. Und jetzt zum Abschluss nochmal ein mögliches Szenario aktuell, um das mal so ein bisschen durchzuspinnen und ein bisschen anschaulicher zu machen. Also, ich beziehe mich hierbei übrigens auf die Order of Merit nach der WM. Damit hätten wir die Top 8 der Welt sicher dabei, bestehend aus Humphreys, Cross, Van Gerwen, Price, Espinel, Hatter, Chisnell und Clayton. Diese 8 wären sicher mit dabei in der Premier League über die Order of Merit. Und wenn ich jetzt überlegen würde, wen holt die PDC eventuell mit den Wildcards ran, dann wären das für mich beispielsweise Peter Wright, Luke Littler, Stephen Bunting, Gary Anderson, Chris Doby, Michael Smith, Dimitri Vandenberg und Martin Schindler. Alternativ könnte die PDC einen Josh Rock, einen Ross Smith, einen Joe Cullen, Danny Noppert, Christoph Ratajski, Raymond van Barneveld oder Richie Attehouse ranholen, je nachdem, wie die PDC halt dort bei haben möchte. Ich habe aber beispielsweise jetzt einen Peter Wright mit reingenommen, einfach weil er noch Stories schreibt und Tickets verkauft. Die Gruppe A und Gruppe B habe ich jetzt so verteilt mit dem Schema, wie ich es gesagt habe, der Top 8 der Welt. Die anderen Spieler habe ich dazu frei gelost auf die beiden Gruppen. Gruppe A würde sich beispielsweise ergeben aus Luke Humphreys, Gervin Price, Nathan Espinel, Johnny Clayton, Chris Doby, Stephen Bunting, Gary Anderson und Martin Schindler. Und Gruppe B, Rob Cross, Michael van Gerwen, Damon Hatter, Dave Chisnell, Michael Smith, Peter Wright, Dimitri Vandenberg und Luke Littler. Angenommen jetzt mal, weitergesponnen, nach 10 Wochen setzen sich in Gruppe A Luke Humphreys und Stephen Bunting durch auf den ersten beiden Plätzen und Johnny Clayton und Martin Schindler würden rausgehen. Und in Gruppe B setzen sich Michael van Gerwen und Luke Littler durch und Peter Wright und Dimitri Vandenberg gehen raus. Dann ergibt sich eine zweite Gruppenphase für die Woche 11 bis 15, bestehend aus Gervin Price, Nathan Espinel, Chris Doby, Gary Anderson, Rob Cross, Damon Hatter, Dave Chisnell und Michael Smith. Und man sieht auch an dieser Stelle, man hat immer noch eine super gut vermarktbare zweite Premier League Phase mit echt vielen Topspielern und spannenden Spielen. Und angenommen, nach diesen 15 Wochen würden sich von den 8 Spielern dann die folgenden 4 Spieler durchsetzen: Gary Anderson, Chris Doby, Nathan Espinel, Rob Cross. Dann hätten wir den Playoff-Abend in Woche 16. Nein, es ist frei gelost mit den 8 Spielern. Viertelfinale 1, Nathan Espinel gegen Luke Littler. Viertelfinale 2, Stephen Bunting gegen Luke Humphreys. Viertelfinale 3, Chris Doby gegen Rob Cross. Und Viertelfinale 4, Michael van Gerwen gegen Gary Anderson. Somit dann Halbfinale, entweder Espinel-Littler, der Sieger daraus gegen den Sieger Bunting-Humphreys. Doby-Cross-Sieger gegen van Gerwen-Anderson-Sieger. Und dann das Finale. Für mich persönlich unfassbar viel spannender. Ich hätte richtig Bock auf die Premier League. Es wären viel mehr Stories, die geschrieben werden könnten, und man hätte so viel mehr Abwechslung, weil eben nicht immer die gleichen Spieler gegeneinander spielen. Mehr Internationalisierung, man muss nicht die schlechtesten Spieler mit durchschleifen, und man kann auch mehr, ich sag mal, lokalen Heroes da dann eine Möglichkeit geben, einmal in die Premier League zu kommen, weil man es eben erstmal für sie für 5 Spieltage sicher versucht und nicht gleich für 16, und man hat nur einen elitären Kreis auch aus 8 Spielern. So, ich hoffe, das war verständlich. Dann sage ich jetzt, ich habe fertig und bin gespannt auf deinen Premier League Vorschlag. Lieber, ja,
ich würde auch sagen, wir kommentieren die jeweiligen anderen Vorschläge jetzt in diesem Rahmen auch nicht, um jetzt auch keinen zu beeinflussen. Deswegen, das war dein Pitch. Jetzt kommt meiner, und ich teile erstmal die Grundidee von einer Erhöhung auf 16 Spieler, denn mein Format sieht das genauso vor. Allerdings, ich habe nicht die Top 8 der Welt fix drin, sondern sogar die Top 12 nach der nächsten Weltmeisterschaft. 4 Plätze sind offen, und diese 4 weiteren Plätze werden dann im Januar ausgespielt im Rahmen von Qualifiern. Es wird 4 Premier League Qualifier Turniere geben mit je einem Startplatz, der dann in die Elite Liga führt. Und jetzt kommt das Bahrain Darts Masters ins Spiel. Warum Bahrain? Denn dieses Turnier im Rahmen der World Series wird abgespeckt im Januar stattfinden, nur noch einen Tag lang gehen, denn am
Vortag... An der Stelle hast du mich schon verloren.
Nein, jetzt, sorry. Jetzt beeinflusse hier nicht den Pitch, ansonsten bist du disqualifiziert, und das wäre auch völlig zu Recht der Fall. Also, wir werden am Vortag des Bahrain Darts Masters den Premier League Qualifier Nummer 1 sehen, wo sich ein Spieler qualifiziert. Teilnehmen werden die Spieler auf den Plätzen 13, 20 und 21 der Order of Merit plus ein Wildcard-Pick der PDC. Diese 4 Spieler messen sich in einem Miniturnier, Halbfinale, Finale, Halbfinals, Best of 19, Finale, Best of 21, wie wir das jetzt auch von den Premier League Playoffs kennen. Und der Turniersieger qualifiziert sich für die Premier League plus für das Bahrain Darts Masters am Folgetag, um dann noch einen zweiten Anreiz zu haben. Dann haben wir ein zweites World Series Event im Januar, und zwar das Dutch Darts Masters. Dieses wird ebenfalls abgespeckt von 2 Tagen auf 1 Tag. Stattdessen findet künftig in den Niederlanden am Vortag der Premier League, am Vortag des Dutch Darts Masters, der Premier League Qualifier Nummer 2 statt. Und hier werden die Spieler auf den Plätzen 14, 19, 22 der Order of Merit teilnehmen, plus ebenfalls ein Wildcard-Pick, der Modus derselbe wie in Bahrain. Und dann haben wir in der Startwoche der Premier League, die ja dann donnerstags irgendwie Anfang Februar in Cardiff in diesem Fall im letzten Jahr angefangen hat. Jetzt gehen wir mal mit dem Cardiff-Beispiel voran. Da würden wir dann in Cardiff am Dienstag und Mittwoch jeweils einen weiteren Qualifier erleben, also ein Qualifier-Turnier. Teilnehmen werden an Qualifier Nummer 3 die Spieler auf den Plätzen 15, 18 und 23 der Order of Merit plus eben weiterer Wildcard-Pick. Und bei Qualifier 4 sind die Spieler auf den Plätzen 16, 17 und 24 der Order of Merit dabei, plus ein Wildcard-Spieler. Also wir merken, Top 12 sind fix drin, plus die Spieler auf den Plätzen 13 bis 24. Die haben zumindest dieses Qualifier-Turnier. Und dann haben wir eben den Raum für die PDC, um 4 Spieler eine Wildcard zu geben. So, dann nehmen wir jetzt mal einfach an, es haben sich 4 Spieler qualifiziert, dann hätten wir unser 16-köpfiges Teilnehmerfeld für die Premier League stehen. Und der Ablauf der Premier League ist dann folgender. Wir verteilen diese 16 Spieler, genau wie bei dir, in deinem System, in 2 Gruppen A8 Spieler. Ich habe das jetzt einfach mal in rote und in blaue Gruppe aufgeteilt. Die rote Gruppe hat die Spieler in der Order of Merit mit den Platzierungen 1, 4, 5, 8, 9 und 12 plus 2 Qualifier-Sieger. Die blaue Gruppe 2, 3, 6, 7, 10, 11 der Order of Merit plus eben die anderen 2 Qualifikanten. Der Modus bleibt derselbe wie aktuell, also wir erleben wieder diese 8 Spielerturniere mit Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Die rote Gruppe spielt in den Spielwochen 1, 3, 5 und 7. Die blaue Gruppe spielt in den geraden Wochen 2, 4, 6 und 8. Dann haben wir nach 8 Wochen, nach der Hälfte der Premier League, die Judgment Night bereits. Die Spieler auf den Plätzen 1 bis 4 qualifizieren sich dann für die Rückrunde. Die Spieler auf den Plätzen 1 der beiden Gruppen nehmen 5 Bonuspunkte mit in die Rückrunde, um nicht dort wieder bei 0 zu starten und um eben belohnt zu werden für eine starke Hinrunde. Die Spieler auf den Plätzen 2 nehmen 3 Punkte mit, die Spieler auf den Plätzen 3 2 Zähler und die Spieler auf den Plätzen 4 0 Punkte. Die Spieler auf den Plätzen 5 und 6 in den jeweiligen Gruppen, das sind ja dann 4 Spieler in Summe, qualifizieren sich für die Premier League im Folgejahr. Die Spieler auf den Plätzen 7 und 8 müssen im Folgejahr zwingend in die Qualifikation. Also nur im ersten Jahr wird die Order of Merit nach der Weltmeisterschaft zu Rate gezogen, um in die Premier League zu kommen. Danach gibt es ein eigenes Qualifikationssystem, so ein bisschen wie in der PDC Europe Super League. So, dann gehen wir jetzt wieder in die aktuelle Premier League rein. Die startet in die Rückrunde. Die Wochen 9 bis 16 finden ebenfalls im selben Modus statt. Es wird ebenfalls pro Woche 8 Spieler geben und das sind eben die 8 Spieler, die sich auf den Plätzen 1 bis 4 in den jeweiligen Gruppen, in der roten und in der blauen Gruppe, durchgesetzt haben. Der letzte Spieltag, die Woche 16, findet im Modus statt wie aktuell. Da wird dann nach der Tabelle gegangen, 1 gegen 8, 4 gegen 5, 2 gegen 7, 3 gegen 6. Und dann haben wir am 17. Abend den Playoff-Abend, der Modus auch da derselbe. Vorteil hier, man hat nicht zu viele Änderungen im Vergleich zum aktuellen Modus. Man hat sehr früh die Judgment Night, wo auch Spieler dann, die an den ersten 2 Spieltagen jeweils eine Nullerrunde starten und dann irgendwie einmal ins Finale kommen und dann bei 3 Punkten stehen, vielleicht noch mit einer Fünferrunde, mit einem Tagessieg, sich am 4. und letzten Spieltag vor der Judgment Night noch in die zweite Runde spielen können. Dann haben wir eben eine Rückrunde mit allen Top-Spielern. Für mich der große Vorteil auch hier, dass man hier dann auch auf keinen Spieler verzichten muss. Die PDC muss nicht schauen, dass man jetzt irgendwie zwanghaft guckt, spielt Luke Humphreys in Leeds, spielt ein Luke Littler in Manchester, spielt ein Martin Schindler in dem Beispiel in Berlin. Nein, also es wären die 8 Top-Spieler, die sich dann eben in die Rückrunde spielen, auch an jedem Abend dann am Start. So, und wenn wir jetzt mal konkrete Spieler uns vornehmen, dann würde die Premier League 2025 folgendermaßen aussehen. Direkt qualifiziert wären die Top 12 der Order of Merit und die 1 Humphreys wäre in einer Gruppe mit Price, Aspinall, Clayton, Wright und Anderson. Das sind die 6 Spieler in der roten Gruppe, plus wir haben den Sieger aus dem Qualifikationsturnier in Bahrain, plus den Sieger von Cardiff am Mittwoch. Die blaue Gruppe besteht aus den Spielern Cross, Van Gerven, Hatter, Chisnell, Littler und Bunting und dem Sieger vom Qualifikationsevent in den Niederlanden plus den Sieger vom Quali-Event in Cardiff am Dienstag. Also das wären die Premier League-Teilnehmer in meinem Szenario. Ich hoffe, ihr habt das jetzt genauso gut verstanden wie in deinem Take. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was jetzt unsere Hörer sagen werden. Wir werden das ja dann sicherlich nächste Woche mal auswerten. Wir werden vielleicht auch bei Instagram, bei Twitter das Ganze auch noch mal ein bisschen grafisch darstellen oder so. Ich will jetzt keinen großen Druck machen, aber irgendwie werden wir da das noch hinkriegen, dass wir das auch abseits dieser auditiven Version den Leuten noch mal vorlegen, zur Abstimmung bereitlegen. Und dann bin ich einfach sehr gespannt. Ich würde jetzt schon mal so forsch behaupten, spannender und cooler, abwechslungsreicher, internationaler ist beides dieser beiden Modelle als das jetzige Format.
Ja, also ich werde das jetzt, so wie du es bei mir auch nicht gemacht hast, auch jetzt nicht inhaltlich kommentieren, aber ich gehe da komplett mit. Also beides wäre ein massives Upgrade zu dem jetzigen Premier League Modus, sowohl für die Dart-Nerds als auch, glaube ich, für die Allgemeinheit. Das sind beides Vorschläge, die in manchen Punkten sich unterscheiden, aber grundsätzlich in die gleiche Richtung abzielen. Deswegen, es wären beide massive Upgrades. Und wie gesagt, wir sind da mal sehr gespannt, hoffen, dass ihr das gut verstanden habt und dass ihr da gerne auch mal jetzt auf Spotify abstimmt unter der Folge, welchen Vorschlag ihr besser findet. Und alles Weitere sieht man dann. Und ich würde sagen, wir versuchen das mal so auf Social Media irgendwie nochmal grafisch darzustellen und publik zu machen. Soweit jetzt aber im Vorfeld der Premier League. Ich glaube, damit können wir es an dieser Stelle auch belassen, weil wir hören uns ja alle gemeinsam bereits übermorgen wieder mit dem Fazit zur Premier League. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Playoff-Abend und freue mich dann schon mit dir hier spät in der Nacht nach der Premier League noch zu podcasten.
Also der Fahrplan für euch muss sein, Sport 1 einschalten am Donnerstagabend und dann am Freitagmorgen direkt mit einer neuen Folge von Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast, in den Freitag starten. Da wird es dann die brandheiße und brandaktuelle Analyse von London geben. Hat Spaß gemacht wie immer und wird auch am Freitag wieder Spaß machen, da bin ich mir sicher. Also danke dir, Micha, fürs wie immer sehr kommunikative Podcasten.
Kann ich nur zurückgeben, Kevin. Ich finde dich auch unfassbar kommunikativ.
Super, ne? Das sind gute Voraussetzungen für dieses Format. Also, hat Spaß gehabt.
Ja, bis dahin. Ciao.
Tschüss.